Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Die Leipziger Buchmesse fällt aus und die Hannover Messe, die wird verschoben. Wie gehen Hotels, Messeveranstalter und Standaufbauer mit Absagen und Verschiebungen um? Das schauen wir uns genauer an in dieser Sendung in Wirtschaft am Mittag, heute mit Sina Fröndrich. Die Wirtschaft in den USA ist robust und es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Doch die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus, die hat die US-Börsen schon vergangene Woche auf Talfahrt geschickt, wie andernorts auch. Die US-Notenbank, die hat gestern darauf reagiert und außerplanmäßig und völlig überraschend den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt gesenkt, auf den Korridor 1 bis 1,25%. Bevor wir darüber sprechen, ob das etwas bringt oder ob das vielleicht nicht auch verfrüht ist, zunächst die Informationen dazu von Jan Böscher.
Es ist das erste Mal seit der Finanzkrise 2008, dass die Fed-Spitze außerplanmäßig über ihre Zinsen entscheidet und sie gleich um 0,5 Prozentpunkt senkt. Fed-Chef Jerome Powell sagte anschließend, der Coronavirus und die Gegenmaßnahmen belasteten die Wirtschaft.
The virus and the measures that are being taken to contain it will surely weigh on economic activity both here and abroad for some time.
Sowohl in den USA als auch im Rest der Welt für einige Zeit. Powell sprach von Auswirkungen auf die Tourismus- und Reisebranche und von Störungen der internationalen Lieferketten. Der Fed-Chef sagte, ihm sei bewusst, dass die Zinssenkungen weder die Zahl der Infektionen senke, noch unterbrochene Zulieferketten repariere. Man hoffe aber, der Wirtschaft einen bedeutenden Schub geben zu können. Powell betonte, aus seiner Sicht sei die Wirtschaft in den USA weiter stark.
The US economy is strong and we will get to the other side of this and I fully expect that we'll return to solid growth and a solid labor market.
Er erwartet, dass es nach der Krise wieder ein solides Wachstum gebe und einen stabilen Arbeitsmarkt. Der Fed-Chef betonte, man habe sich bei der Entscheidung nicht von politischen Erwägungen leiten lassen. Gleichzeitig spielte die Fed Präsident Trump in die Hände, der in den vergangenen Monaten immer wieder eine Zinssenkung gefordert hatte.
Finally.
Für Trump geht es dabei aber nicht um die Corona-Krise und ihre Folgen. Er beklagt schon länger, dass die höheren Zinsen in den USA unfair seien. Andere Länder spielten mit ihren Zinsen, die USA müssten da wettbewerbsfähig sein. Trump sagte, sie zahlten 2 Prozentpunkte mehr als Deutschland.
When we're paying 2 points more than Germany or we're paying more than other countries, we should be paying less than everybody else.
Sie sollten weniger bezahlen, gerade weil der Dollar so stabil sei. Bei Marktbeobachtern und Wirtschaftswissenschaftlern kam die Zinssenkung unterschiedlich an. Viele kritisierten Trumps Regierung und den Kongress, zu wenig gegen den Coronavirus zu unternehmen. Die frühere Fed-Mitarbeiterin Julia Corando sagte, man wisse noch nicht einmal, wie weit verbreitet der Virus in den USA sei. Die Unsicherheit sei groß, das belaste die Wirtschaft.
Darin steckt dann also auch eine klare Forderung an die Politik und auch sonst eher verhaltene Reaktion auf die Zinssenkung der US-Notenbank. Auch an den US-Börsen verpuffte sie weitgehend. Schauen wir an die Frankfurter Börse zusammen mit Viktor Goitka, unserem Kollegen dort. Sie haben einen Gesprächspartner bei sich und mit dem ordnen wir die Zinsentscheidung jetzt nochmal ein.
Das wollen wir machen mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Herr Lück, die Frage, war das gestern eine Beruhigungspille der Fed, diese Zinssenkung, oder am Ende doch ein Schocksignal für die Märkte?
Na, gedacht war es wohl als Beruhigungspille von der Fed, weil man hier befürchtet hat, dass doch vielleicht die wirtschaftlichen Verwerfungen stärker seien, als man ursprünglich gedacht hatte. Aber natürlich liest der Markt das auf seine ganz spezifische Weise. Und der Markt hat natürlich gesagt, was weiß eventuell die Fed, was wir nicht wissen. Warum kommt jetzt hier plötzlich zwischen zwei Fed-Terminen so out of the blue eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, also relativ viel? Und das, obwohl der Markt am Tag davor ja gestiegen war. In der nächsten Woche hätte die Fed sowieso eine Zinsaktion ankündigen können. Das kommt schon fast ein bisschen panisch daher. Und somit haben dann die Märkte gestern ja auch im Negativen geschlossen. Also die Reaktion der Märkte war eher ein Daumen nach unten.
Was weiß die Fed, was wir nicht wissen? Oder mit anderen Worten, warum hat die Fed dann diese Leitzinssenkung beschlossen gestern?
Ja, ich denke, man hat das Gefühl, noch monetäre Munition zu haben, was ja zum Beispiel auch die Fed von der EZB unterscheidet. Denn bei der EZB sind die Zinsen bereits null, also der Reposatz ist auf null und der Einlagenzinssatz sogar im negativen Bereich. Also da ist noch Spielraum, man kann diesen Spielraum natürlich nutzen. Und wenn man befürchtet, selbst wenn man gar nicht weiß, wenn man befürchtet, dass sich die wirtschaftliche Situation vielleicht drastisch verschlechtert, dass man dann praktisch antizipativ sozusagen im Vorhinein schon mal die Zinsen senkt, Das ist ja eine Option, das kann man ja machen, aber vielleicht waren die Begleitumstände nicht ideal.
Jetzt haben Sie gesagt, diese Fed-Zinsentscheidung, naja, war vielleicht dann doch verfrüht. Es gibt andere, die sagen, diese Zinsentscheidung war gut. Sogar einer der größten Kritiker der Fed, Jim Bianco, hat sich gestern eingelassen und gesagt, die Fed hatte eigentlich recht mit diesem Zinsschritt. Was würden Sie denen entgegnen?
Ja, ich würde sagen, so kann man ja argumentieren, habe ich ja gerade gesagt. Es ist durchaus möglich, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen viel, viel stärker sind, als wir uns im Moment vorstellen. Wenn man zum Beispiel sich mal die Bremswirkungen in China im ersten Quartal anschaut und das mal so ganz grob überträgt auf die Weltwirtschaft, dann steht uns wahrscheinlich ein ziemlich drastischer Schock noch bevor, wenn die Zahlen fürs erste Quartal vollkommen bekannt sind. Und insofern kann man das so machen. Ich würde nur sagen, dass man durchaus noch hätte eine Woche warten können. Man hätte ja auch beispielsweise in den Reden, die Fed-Offizielle halten und in anderen Statements mal ein bisschen mehr Vorsicht anklingen lassen und den Markt darauf vorbereiten, dass man eine solche Aktion plant. Jetzt, wie gesagt, diesen Schritt so zu machen, wie man es gestern gemacht hat, in der Kommunikation und in der Art, wie man es gemacht hat, halte ich für nicht ideal.
Wenn man dann nochmal schaut, was werden jetzt weitere Schritte sein? Wird es jetzt weitere Zinsschritte nach unten seitens der amerikanischen Zentralbank noch in diesem Jahr geben?
Das kann sein. Also zumindest gestern hat der Fed-Chairman, der Vorsitzende Jay Powell, diese Möglichkeit deutlich offen gelassen. Er hat im Grunde gar nicht drüber gesprochen und gesagt, wir werden weiter alles Notwendige tun und die Möglichkeiten dafür haben wir. Das kann also sein. Fakt ist aber auch, und das ist unter Ökonomen eigentlich auch unbestritten, ist, dass die Fiskalpolitik, also beispielsweise Steueranreize, andere Maßnahmen auf der Seite, die Unternehmen beispielsweise unterstützen, wesentlich mehr Wirkung haben und wesentlich größere Wahrscheinlichkeit im Fall einer solchen Krise, wie wir sie sehen, im Fall der Coronavirus-Krise, wirklich die wirtschaftliche Aktivität zu unterstützen. Die Geldpolitik dürfte vermutlich zumindest in ihrer Gießkannenwirkung, wie wir sie jetzt sehen, gar nicht so erfolgreich sein.
Jetzt hat der US-Präsident gestern gleich gesagt, er möchte gerne noch niedrigere Zinsen. Manche sagen schon, die Zentralbank könnte möglicherweise auch durch Herrn Trump beeinflusst worden sein. Haben die recht?
Schwer zu sagen. Also wenn man mal anschaut, was die Fed auch im letzten Jahr schon gemacht hat. Im letzten Jahr haben wir 3 Zinssenkungen gesehen zwischen Juli und Oktober. Und das, obwohl die wirtschaftliche Situation sich im letzten Jahr 2019 noch sehr robust gestaltet hat in den Vereinigten Staaten. Ja, wir haben Abschwächungstendenzen gesehen. Aber auch dort dann so praktisch in vorauseilenden Gehorsam 3-mal gleich hintereinander die Zinsen zu senken, erschien mir ein bisschen üppig. Und es kann durchaus sein, dass die Fed hier auch auf das Weiße Haus reagiert.
Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock, ganz herzlichen Dank.
Das waren also Einordnungen zur Fed-Zinsentscheidung. Herr Goldger, wenn wir uns auf die EZB mal ein bisschen konzentrieren, die könnte jetzt unter Zugzwang geraten. Welche Optionen wären denn da denkbar?
Ja, oft wird ja gesagt, die EZB habe gar keine Kraft mehr. Das stimmt so nicht ganz. Klar, die Feuerpower wird weniger, aber die EZB könnte zum einen spezielle Liquiditätsspritzen bereitstellen nach dem Motto, liebe Banken, ihr kriegt günstig Geld, aber nur wenn ihr dann die Kredite auch an kleine und mittlere Unternehmen weitergibt, denn die dürften ja besonders betroffen sein vom Coronavirus. Zweitens könnte man die ungeliebten Anleihekäufe hochfahren. Das macht Geldbesorgen zum Beispiel für verschuldete Staaten leichter. Und man könnte natürlich auch den Einlagesatz für Banken nochmal senken. Also das, was Banken zahlen müssen, wenn sie über Nacht Geld bei der EZB parken. Das soll dazu führen, dass die Banken dann eben mehr Kredite ausreichen. Aber die Frage ist eben, viele Banken finden das gar nicht gut, denn das Coronavirus könnte ja sowieso den ein oder anderen Kredit ausfallen lassen und dann noch höhere Negativzinsen. Schwierige Sache.
Doch einige Instrumente. Wie entwickelt sich denn der DAX heute nach dem kleinen Plus gestern?
Schauen wir auf die Kurstafel. Aktuell der Deutsche Leitindex 1,6% im Plus bei 12.178 Zählern. Auch die ersten Indikationen für den amerikanischen Handel übrigens sehen ganz gut aus. Den S&P 500 in Amerika erwarten Händler heute zu Handelsbeginn 2% im Plus. Also da kehrt wieder etwas Beruhigung ein.
Es steht ein weiteres OPEC-Treffen an. Die Frage ist, reagiert das Kartell auch auf Corona?
Kürzungen diskutieren nicht nur Notenbanken, sondern auch die Notenbank des Ölmarkts, das Ölkartell OPEC. Da ist ja gar nicht mehr so wichtig, was in den eigentlichen Sitzungen besprochen wird, sondern was vorher im Hinterzimmer ausgekungelt wird. Und da sagt jetzt eben eine Runde des Ölkartells mit befreundeten Staaten rund um Russland, naja, man könnte vielleicht um 1 Million Barrel kürzen.
Wie entwickeln sich denn Euro, Anleihen und Gold?
Der Euro verliert heute leicht auf 1,1150 $. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen gesunken, aktuell minus 0,62%. Und die Feinunze Gold bei 1.643,34 $.
Viktor Goldgar war das aus der Frankfurter Börse. Und dort bleiben wir noch mal kurz. Denn just an dem Tag, an dem die EU-Kommission ihr Klimagesetz vorlegt, präsentiert auch die deutsche Börse ein neues Instrument für den Klimaschutz. Die DAX-Familie bekommt einen neuen Index, den DAX 50 ESG. ESG steht für Environment Social Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Ein Standard für nachhaltiges Investieren soll es sein. Wie der genau aussehen könnte, Jan Plate mit ersten Details.
Nachhaltig wirtschaften, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Blick haben. Daran will nun auch die deutsche Börse verdienen. Nun gibt es den DAX 50 ESG. Dort kommen nur Unternehmen rein, die den UN Global Compact Prinzipien entsprechen. Keinen Platz haben Unternehmen, die mit Waffen, Tabak, Kohle, Kernkraft oder Militär zu tun haben. Aber nicht nur die.
Es sind nicht alle deutschen Autobauer, die im DAX 30 sind, auch im DAX 50 ESG.
Sagt Stefan Flegel von Qontigo, einem Finanzdienstleister der deutschen Börse. Alle drei Monate wird überprüft, ob die Unternehmen die Kriterien für die Mitgliedschaft noch erfüllen. Wie beim klassischen DAX betrifft das die Marktbewertung und den Börsenumsatz. Außerdem kann ein Unternehmen absteigen, wenn es gegen die Nachhaltigkeitskriterien verstößt. Zugrunde gelegt wird dabei die Bewertung durch Sustainalytics, einem Anbieter von ESG-Daten. Und dennoch heißt es als Anleger weiterhin, selber hinschauen und Dinge in Frage stellen.
Jan Plate war das. In diesem Jahr bleiben die Hallen leer. Leipzig hat die Buchmesse abgesagt und das ist nicht nur ein herber Einschnitt für die Literatur, für Verlage, sondern auch für die Stadt selbst. Die Buchmesse ist nach der Tourismusmesse ITB in Berlin, der Handwerksmesse in München, eine weitere Großveranstaltung, die wegen des Coronavirus abgesagt wird. Die Hannover Messe hat nun auch reagiert. Sie wird allerdings nicht abgesagt, sondern verschoben auf den Sommer. Welche Schäden entstehen der Messewirtschaft, der Gastwirtschaft und auch den Messebauern? Mischa Erhardt ist diesen Fragen nachgegangen.
Besser spät als gar nicht. In diesen Slogan verpackt, kommt am späten Vormittag die Mitteilung der Hannover Messe daher. Offenbar ein Versuch, etwas Humor und Zuversicht in eine ansonsten trübe Geschichte verschobener und abgesagter Messen zu bringen.
Die Terminverschiebungen und die Absagen der letzten Wochen haben natürlich finanzielle Auswirkungen auf Veranstalter, Aussteller, Messebauunternehmen und natürlich auch auf Hotels und Gastronomie.
Sagt Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Messewirtschaft AUMA. Die Hannover Messe gehört zu den Branchentreffen, die später in das Jahr verschoben werden. So soll die internationale Industrie- und Investitionsgütermesse nun Mitte Juli stattfinden. Die Leipziger Buchmesse dagegen ist komplett abgesagt. Mit fast 300.000 Besuchern rechneten Stadt und Veranstalter. Nur hätten Aussteller und Besucher nachweisen müssen, dass sie in den vergangenen Wochen in keinem Corona-Risikogebiet gewesen sind und auch keinen Kontakt zu Risikopersonen gehabt haben. Das aber sei nicht zu machen gewesen. Auch hier sind die Kosten des Messeausfalls noch nicht absehbar.
Wir sind dabei, jetzt eine Taskforce zu bilden und genau schrittweise die Rückabwicklung der Messe in die Wege zu leiten. Aber die letzten Konsequenzen kann ich jetzt so spontan nicht sagen,
sagte Buchmessedirektor Oliver Zille gestern. In Berlin sollte die internationale Tourismusmesse ITB heute beginnen. Sie wurde erst vergangenen Freitag abgeblasen. Mit Folgen natürlich auch für Hotels und Gastronomen in Berlin.
Wir haben natürlich hier in Berlin schon viele Betriebe entsprechend im Vorfeld kalkuliert, Waren geordert und ich sag mal, man muss ja auch berücksichtigen, die Personalplanung und alles ist ja eingestellt gewesen auf das Stattfinden der Messe und die kurzfristigen Absagen haben da schon zu enormen Schäden, gerade auch hier in der Hauptstadt geführt.
Sagt die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Ingrid Hartges. In Hamburg trifft es auch eine Messe der Branche selbst, die Fachmesse Internorga. Auf der wollten die Aussteller ab Freitag nächster Woche Trends in der Gastronomie und für professionelle Küchen zeigen. Immerhin, auch diese ist nicht abgesagt, sondern verschoben auf Sommer. Einen genauen Termin gibt es zur Stunde noch nicht. Die Messeausfälle jedenfalls belasten Hotels und Unternehmen der Gastronomiebranche zum Teil schwer.
Also einzelne Rückmeldungen zeigen auf, dass es hier teilweise zu Umsatzausfällen in hoher sechsstelliger, vereinzelt sogar siebenstelliger Höhe gekommen ist. Wir starten heute eine Umfrage, um uns über das konkrete Ausmaß der Betroffenheit zu informieren um auch in der Lage zu sein, also regionale Betroffenheit, Betroffenheit nach Betriebstypen zu identifizieren.
Darüber hinaus betroffen von den Messeausfällen und Verschiebungen sind natürlich auch Firmen, die im Messebau tätig sind, die also die Stände der Aussteller auf- und abbauen. Jan Kalbfleisch vom Branchenverband Pharmab schätzt die in seiner Branche entstandenen Schäden allein in den vergangenen 2 Wochen schon auf über 400 Millionen Euro.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Messebaubranche gerade stirbt durch diese Entwicklungen. Auch wenn viele Messen jetzt davon sprechen, dass sie immer verschoben sind, ist das natürlich für den Dienstleister erstmal eine ganz dramatische Folge.
Deswegen hoffen Gastronomie- und Messebauverbände auf Hilfen von Seiten der Bundesregierung, um die Krise und die Schäden für die Unternehmen rund um das Messegeschäft zu lindern.
Wir hoffen ganz dringend auf Hilfe von politischer Seite, denn das ist der perfekte Sturm, der gerade über uns hereinbricht. Und Sie können das nicht einfach wegorganisieren, wenn Ihnen auf einen Schlag 80% des Umsatzes wegfällt als Unternehmen.
Allerdings steht die Frage noch aus, wer am Ende für die Ausfallschäden wirklich aufkommen muss. Denn in diesem Fall könnte es auch Aussteller treffen, die die Messebauer beauftragt haben. Diese Fragen werden nun geklärt. Oder ob es möglicherweise auch spezielle Versicherungen gibt, die beim Ausfall bestimmter Veranstaltungen und Messen greifen.
Das Coronavirus wirkt sich wirtschaftlich aus und von ökonomischer Seite sieht man nun vor allem auch die Politik in der Pflicht. Notkredite für kleine Unternehmen werden gefordert oder auch Garantien. Umstritten ist, ob es ein Konjunkturprogramm braucht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat das zuletzt ja abgelehnt. Was er plant, das wurde gestern Abend deutlich. Theo Gers kennt die Einzelheiten. Herr Gers, was ist denn möglich und denkbar?
Frau Friedrich, da muss man Stand heute unterscheiden zwischen der kurzen und der langen Frist, um es mal so auszusagen. Das Wirtschaftsministerium hat gestern so ein schönes Drei-Stufen-Modell vorgestellt. Phase 1, da sind wir jetzt. Da haben vereinzelt Unternehmen Probleme. Da verspricht Wirtschaftsminister Altmaier auch alles zu tun, dass das Coronavirus die Wirtschaft in Deutschland nicht völlig lahmlegt. Konkret heißt das, man kann auf Instrumente zurückgreifen, die es sowieso schon gibt, also Betriebsmittelkredite der staatseigenen KfW-Bankengruppe. Da geht es um Beträge bis 25 Millionen Euro. Man spricht hier über Bürgschaften für Kredite oder Exporte. Und das Ganze ist auch branchenoffen. Das heißt, es geht nicht nur um Industrieunternehmen, es geht eben genauso gut um das Messebauunternehmen. Da haben wir ja gerade gehört, wie schwierig die Lage dort jetzt ist. Oder um Hotels, wo jetzt die Messegäste ausbleiben oder Reiseveranstalter oder. Aber diese Instrumente, die reichen im Moment. Nur es kann eben ganz schnell mehr werden. Dann haben wir Stufe 2, dann haben wir eine verschärfte Lage, dann werden diese Instrumente ausgeweitet. Es geht einfach um größere Summen. Und Stufe 3, da reden wir dann richtig über eine echte Rezession und damit über echte Konjunkturprogramme. Wann was davon scharf gestellt wird, das ist derzeit offen. Und daneben gibt es natürlich noch weitere Ideen, die kursieren. Die will man mit großer Wahrscheinlichkeit Sonntagabend im Koalitionsausschuss beschließen.
Ja, und vor diesem Koalitionsausschuss, wie ist denn die Gemengelage bei Union und SPD? Einigkeit, Uneinigkeit?
Naja, im Moment ist es alles nicht so ganz klar, denn dabei ist die Koalition eigentlich in einer komfortablen Lage. Sie sitzt ja auf freien Haushaltsmitteln von 17 Milliarden Euro. Das ist der Haushaltsüberschuss, den uns das letzte Jahr beschert hat. Und wie der verwendet werden soll, darüber laufen derzeit Gespräche. Und Sonntagabend soll, wie gesagt, weißer Rauch aufsteigen. So hatte man sich das Ende Januar beim letzten Koalitionsausschuss gedacht. Nun ist im Februar Corona sozusagen dazugekommen und jetzt vermischen sich die Dinge. Da ist die Idee eines Konjunkturpakets. Bundesminister Scholz, der Finanzminister, hat am Wochenende gesagt, wenn es die Lage erfordert, haben wir die Mittel dafür. Am gestrigen Mittwoch dann Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Nein, wir, die Union, sind nicht der Meinung, dass wir jetzt ein Konjunkturpaket brauchen. Und heute Mittag dann wieder Finanzminister Scholz. Er hat gesagt, wenn der Worst Case eintritt und wir in eine Rezession abgleiten, dann werde man mit Maßnahmen, die rechtzeitig gezielt und vorübergehend eingesetzt würden, schon gegensteuern. Das heißt aber für mich, im Moment ist da noch gar nichts klar. So, und verwirrend ist jetzt ganz einfach, dass eben zum Beispiel die CSU, Markus Söder auch von einem Konjunkturpaket spricht. Nur das sind eben Maßnahmen, über die man sowieso spricht. Stichwort Verwendung der Haushaltsmittel.
Ja, und ganz kurz noch von den viel diskutierten Maßnahmen. Was davon ist wirklich neu? Was davon wird mit Hilfe von Corona nach vorn gebracht?
Sicherlich das Kurzarbeitergeld darüber. Da verdichten sich die Anzeichen, dass es hier eine Verlängerung auf 24 Monate geben dürfte, so wie das bei der Finanzkrise 2008, 2009 der Fall war.
Einordnung waren das von Theo Gers. Benziner, Diesel, Wasserstoff oder doch ein Elektroauto. Politisch wird derzeit eher Letzteres forciert. Doch eine TÜV-Studie zeigt, nur 36% der Befragten können sich vorstellen, in den den nächsten 5 Jahren ein E-Auto zu kaufen. Die Autoindustrie beklagt immer wieder, dass es an Ladeoptionen mangle. Die Bundesregierung reagiert nun darauf. Barbara Schmidt-Matern.
Wer künftig in einen Neubau zieht oder bereits in einem Gebäude mit mehr als 10 Parkplätzen wohnt, könnte es in Zukunft leichter haben, das eigene Elektroauto zu Hause zu laden. Denn dort soll künftig jeder Stellplatz entsprechend ausgerüstet werden. Geplant sind sogenannte Leer- oder Schutzrohre für Elektro- und Datenleitungen. Werden diese Vorgaben nicht berücksichtigt, wird künftig ein Bußgeld fällig. Mit diesem Beschluss setzt das Bundeskabinett eine entsprechende Richtlinie der Europäischen Union um. Kai Wegner, Bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, lobt die Entscheidung und sieht darin einen großen Fortschritt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Die Opposition teilt diesen Optimismus nicht. Einzig nur die Mindestvorgaben einer EU-Richtlinie umzusetzen, reicht aus Sicht von Grünen Verkehrsexperte Stefan Kühn nicht aus. Der Bundestagsabgeordnete fordert wesentlich mehr Ladesäulen bei Neubauten. Auch das Miet- und Wohneigentumsrecht muss aus Sicht der Grünen reformiert werden, damit Mieterinnen und Eigentümer in Mehrfamilienhäusern einen Rechtsanspruch für einen Ladepunkt erhalten. In Deutschland steigen zwar die Neuzulassungen für Elektroautos, von einem Durchbruch ist die Branche aber weit entfernt, unter anderem weil die Autoindustrie erst spät mit der Entwicklung elektrischer Antriebe begonnen hat. FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic vermisst im Kabinettsbeschluss zudem entsprechende Regelungen auch für andere Antriebstechnologien wie etwa Wasserstoff. Um die nationalen und europäischen Klimaziele für das Jahr 2030 einzuhalten, muss Deutschland die CO2-Emissionen bis dahin um gut 40% senken. Wie das konkret gelingen soll, ist bisher unklar.
Aus Berlin Barbara Schmidt-Matern. Und die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank, die bleibt natürlich auch in den Zeitungen nicht kommentarlos.
Damit zeige die Fed, wie ernst sie das Coronavirus nehme, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tatsächlich stellt das Virus zentrale Elemente der Weltwirtschaft in Frage, die internationale Arbeitsteilung und die globalen Wertschöpfungsketten. Grenzschließungen, Absage von Flügen und Messen, temporäre Stilllegungen von Fabriken können angemessene Maßnahmen sein, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. Sie haben aber einen Preis, etwa die sich nun häufenden Wachstumsrevisionen. Die Frage bleibt, welche Wirksamkeit Geldpolitik gegen solche Schocks hat. Das Handelsblatt wertet die Entscheidung der US-Notenbank als ein Signal an die Anleger, Aktien nicht panikartig zu verkaufen, sondern treu zu bleiben. Ist das die Trendwende zum Guten? Zweifel sind angebracht. Corona taugt zum perfekten Börsensturm, weil die Rahmenbedingungen schon lange miserabel sind. Aktien waren vor dem Crash so hoch bewertet wie seit 2007 nicht mehr. Weil der Börse von den Notenbanken keine Gefahr mehr droht, bedurfte es eines anderen Auslösers für sinkende Kurse. Jetzt ist er mit Corona und den negativen Folgen für Konjunktur und Unternehmensgewinne gekommen. Mit der Entscheidung für München als Austragungsort der nächsten Automesse IAA beschäftigt sich die in Weiden erscheinende Zeitung Der Neue Tag. Von den Kosten ganz abgesehen. Schon bei der Baumesse stößt Münchens Infrastruktur an ihre Grenzen. Und jetzt noch eine Megamesse? Der Verkehrsinfarkt scheint programmiert. Der Industrieverband VDA bläst derweil fluffige PR-Wölkchen in die Luft, fantasiert davon, die austragende Stadt solle sich zu einer Smart City mit intelligenten Verkehrskonzepten und innovativer Vernetzung der Verkehrsträger entwickeln. Von dieser Vision ist nicht nur München Jahre entfernt.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Bodo Ramelow versucht es noch einmal. Gleich beginnt die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Wir halten Sie in Deutschland heute mit Ute Meier auf dem Laufenden und auch auf unserem Live-Blog auf deutschlandfunk.de. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.